Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Am Mikrofon Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr dabei seid. Fast alle Männer schauen sie ab und zu und auch über die Hälfte der Frauen. Es geht um Pornos. Dafür, dass sie so viel geschaut werden, wissen wir recht wenig über sie. Wisst ihr zum Beispiel, wie Pornografie bei uns gesetzlich geregelt ist?
Es ist ein Pornografiestrafrecht, das sich vor allen Dingen auf den Schutz vor der Wahrnehmung von pornografischen Inhalten fokussiert. Und das ist etwas, was noch ganz in der Tradition des Sittlichkeitsschutzes steht. Um die Rechte der dargestellten Person oder um die Verletzung der Rechte der dargestellten Person geht es nicht. Ja, also diese Dimension reflektiert der Pornografiebegriff nicht und damit ist er aus meiner Sicht nicht geeignet, strafwürdige sexualbezogene Inhalte oder einen strafwürdigen Umgang mit sexualbezogenen Inhalten näher zu bezeichnen. Wie viel hat das Pornografiestrafrecht eigentlich mit sexueller Selbstbestimmung zu tun oder ist das immer noch moralisierend? Und wie müsste ein Pornografiestrafrecht ausgestaltet sein, damit es wirklich sexuelle Selbstbestimmung schützt?
Wir schauen uns heute im Hörsaal Pornografie aus einer juristischen Perspektive an. Unsere Rednerin ist Anja Schmidt. Sie ist Juristin und hat dieses Sommersemester die Entlastungsprofessur für Strafrecht an der Goethe-Universität Frankfurt am Main inne. In ihrem Vortrag diskutiert Anja Schmidt, wer eigentlich durch das Pornografiestrafrecht geschützt wird. Und sie kritisiert, geschützt werden sollen in erster Linie die Leute, die Pornos konsumieren, nicht die wiedergegebenen Personen. Außerdem sei das Pornostrafrecht immer noch sehr moralisierend. Anja Schmidt fordert deswegen, das Pornografiestrafrecht aufzulösen und stattdessen Regulierungen zu schaffen, die das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung in Bezug auf Pornografie schützen. Ihr Vortrag heißt Pornografie zwischen Tabu und sexueller Selbstbestimmung. Und sie hat ihn am 15. Februar 2024 an der Uni Bremen gehalten, und zwar im Rahmen der Tagung Juristinnen an Hochschulen. Geschlechterrecht in Forschung und Lehre.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Tagung, die mich wirklich sehr, sehr freut, weil sie ja zeigt, dass Geschlecht im Recht nicht nur ein Thema ist, was sozusagen in der Sache durch ganz viele Menschen bearbeitet wird, sondern dass es sich auch zunehmend institutionalisiert. Ich freue mich sehr, zu meinem Habilitationsthema vortragen zu können. Ich werde einige wichtige Ergebnisse präsentieren. Unter dem Fokus, ne, das Forschungsprojekt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert, hieß Pornografie und sexuelle Selbstbestimmung. Und ich werde heute den Fokus auf die Frage legen, Pornografie zwischen Tabu und sexueller Selbstbestimmung, was heißt das eigentlich? Und das war tatsächlich auch so ein wichtiger Ansatzpunkt für meine Forschung, die Frage eben, wie viel hat das Pornografiestrafrecht eigentlich mit sexueller Selbstbestimmung zu tun oder ist das immer noch moralisierend? Und wie müsste ein Pornografiestrafrecht ausgestaltet sein, damit es wirklich sexuelle Selbstbestimmung schützt? Das war so die grundlegende Fragestellung und es gab konkret drei inspirierende Ausgangspunkte, die mich zu diesem Thema hingeführt haben. Das waren zum einen die Feminist Sex Wars der 1980er Jahre, dann ein Paradigmenwechsel innerhalb der empirischen Pornografieforschung von der Wirkungsforschung hin zur Nutzungsforschung und die Veränderung des Pornografischen durch die Digitalisierung. Stichwort digitale Gewalt. Da liegen heute die Hauptprobleme in diesem Bereich. Erstmal zu den Feminist Sex Wars der 1980er Jahre. Das waren sehr, sehr harte Kämpfe zwischen den feministischen Positionen gegen Pornografie und für Pornografie in den 1980er Jahren, vor allen Dingen in Nordamerika. Eine der Protagonistinnen der Porno-Bewegung, also der Bewegung gegen Pornografie, Kathleen McKinnon, Rechtswissenschaftlerin und Aktivistin. Sie hat 1989 ihr Werk veröffentlicht, Toward a Feminist Theory of the State. Und in diesem Werk findet sich in ganz vielen anderen klugen Sätzen auch der Satz, Pornografie ist eine Form oder sie betrachtet Pornografie als eine Form von erzwungenem Sex und eine Institution der Ungleichheit. Hier in diesem Zitat und auch sonst in ihrem Werk kommt zum Ausdruck, dass sie Sexualität als Herrschaftsverhältnis betrachtet. Ein weiteres sehr markantes Zitat dafür ist von McKinnon, Man fuck women, subject, verb, object. Ja, für sie ist Sexualität gewissermaßen ein unentrinnbares Herrschaftsverhältnis, Sexualität zwischen Männern und Frauen, wo Männer Frauen dominieren, wo Geschlecht, Frauen und Männer auch ganz wesentlich hergestellt wird. Und Pornografie ist eben eine Form von diesem erzwungenen Sex. Und konsequent schlussfolgert sie daraus, dass es absolute Pornografieverbote geben muss. Und dafür hat sie sich auch sehr tatkräftig eingesetzt. Das ist die eine Seite, die Bewegung gegen Pornografie. Dann gab es aber auch feministische Bewegungen, die sich gegen diese Porno-Position gewandt haben, weil sie gesagt haben, das ist Zensur, das wollen wir nicht. Und ja, als eine der Antagonistinnen kann durchaus betrachtet werden Linda Williams. Linda Williams ist Filmwissenschaftlerin und sie gilt mit ihrem Werk Hardcore, das auch 1989 erschienen ist, als die Begründerin der Porn-Studies. In diesem Werk hat sie als Filmwissenschaftlerin die damalige heterosexuelle Mainstream-Pornografie analysiert und sie schreibt im Vorwort, dass sie erwartet hat, das zu sehen, was eben die feministischen Bewegungen zur Pornografie beschreiben oder gegen Pornografie beschreiben, nämlich eine Verdinglichung des weiblichen Filmkörpers. Und dann stellt sie lakonisch fest, es war ein Irrtum. Sie stellte fest, Zitat, dass Filmpornografie diese Verdinglichung des weiblichen Filmkörpers durchaus nicht so eindeutig illustriert. Sie sagte, dass es nicht um die Verdinglichung des weiblichen Filmkörpers geht, aber sie sagt, das ist nicht so eindeutig, wie das in der Pornobewegung dargestellt wird. Und außerdem stellt sie darüber hinaus fest, es zeigte sich, dass der harte Pornofilm vor allem eine Schwierigkeit hat, nämlich visuelles Wissen weiblicher Lust darzustellen. Und wenn das wirklich das Problem des Pornofilms ist oder des damaligen Hardcore-Pornofilms war, dann liegen natürlich nicht unbedingt Verbotsforderungen nahe, sondern dann liegt es durchaus auch nahe zu fordern, alternative Pornografien zu schaffen, nämlich Pornografien, die Sexualität zeigen, jenseits dieser heteronormativen Geschlechterstereotype. Und das ist ja dann tatsächlich in der Folge auch vielfältig gemacht worden. Ja, die sexpositive Bewegung hat nicht nur gegen Zensur von Pornografie gestritten, sie haben auch, oder in dieser Bewegung werden ganz aktiv sexpositive Inhalte hergestellt, die Sexualitäten zeigen sollen, die sich eben gerade nicht innerhalb dieser heteronormativen Stereotype bewegen. Die Pornolandschaft ist seit den 1980er Jahren sehr viel vielfältiger geworden. Und ein letzter Punkt dazu, vor allen Dingen der feministischen Bewegung gegen Pornografie ist häufig vorgeworfen worden, dass sie moralisierend sei. Ja, da sind wir beim Thema Moralisierung, sexuelle Selbstbestimmung. Und wenn man das so ja, zugrunde legt, wie ich es gerade vorgestellt habe, dann zeigt sich eigentlich, dass dieser Einwand nicht berechtigt ist. Denn es ging der feministischen Bewegung gegen Pornografie vor allen Dingen darum zu zeigen, Pornografie ist ein Rechtsproblem. Das ist kein rein moralisches Problem. Das ist keine Geschmacksfrage, ob ich das privat gucke oder nicht. Es ist ein Rechtsproblem, weil es eben die Bilder von Männern und Frauen so stark prägt. Ja, also es wäre wirklich ein Verkennen der feministischen Bewegung gegen Pornografie, wenn man sie ja, darauf reduzieren würde, dass sie moralisierend sei. Auch wenn man vielleicht ihren Schlussfolgerungen im Einzelnen folgt. Und innerhalb der sexpositiven Bewegung oder Pro-Yes-Bewegung sind Rechtsforderungen vor allen Dingen insoweit erhoben worden, als es auch eine Antizensurbewegung war, sie sich also gegen absolute Pornografieverbote gerichtet hat. Meines Erachtens kann man das aber auch noch ein Stück weiter denken. Nämlich indem man sagt, wenn Pornografie wirklich sein emanzipatorisches Potenzial hat, dass es eben auch nicht diskriminierende Sexualität fordern kann, darstellen kann, dann müsste es eigentlich ein Recht auf Pornografie geben als Ausformung des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung in Verbindung mit dem Recht auf Nichtdiskriminierung. Und dieses Spannungsfeld hat mich interessiert. Auf der einen Seite diese absoluten Pornografieverbote als extreme rechtliche Forderung und auf der anderen Seite diese Idee, dass Pornografie doch auch Ausdruck eines Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung sein könnte und zwar wirklich in einem emanzipatorischen Sinne. Und das war quasi so das rechtliche Spannungsfeld, innerhalb dessen ich mich bewegt habe und wo mich interessiert hat, was ist der berechtigte Kern dieser Position und wie kann man das in eine differenzierte, angemessene rechtliche Regelung gießen. Soweit zu den Feminist Sex Wars. Der nächste Punkt, der Paradigmenwechsel innerhalb der empirischen Pornografieforschung. Bis in die Nullerjahre hinein war die empirische Pornografieforschung eigentlich fast ausschließlich eine Wirkungsforschung. Und diese Wirkungsforschung hat auch nicht generell nach den Wirkungen von Pornografie gefragt, sondern nach den negativen Wirkungen von Pornografie. Und bis heute wird man nur feststellen können, dass die möglichen positiven Wirkungen oder Einflüsse von Pornografie unterforscht sind. einfach weil nicht danach gefragt wird oder nicht dazu geforscht wird. Die Wirkungsforschung zu Pornografie, der liegt sozusagen das Modell zugrunde, dass pornografische Inhalte auf die KonsumentInnen wirken. Eine Kritik, die daran geäußert wird, ist, dass damit die KonsumentInnen zu passiven Opfern einer Medienwirkung stilisiert werden. Und Fiona Atwood hat da eine ganz grundlegende Kritik im Jahr 2005 in einem Aufsatz formuliert. Und sie hat eben gesagt, naja, wir sollten eigentlich nicht nur fragen, was Pornografie mit den Menschen macht. Wir sollten auch fragen, was Menschen eigentlich mit Pornografie machen. What do people do with porn? Und das ergibt natürlich ein viel komplexeres Bild der Pornografienutzung. Weil hier werden diejenigen, die Pornografie nutzen, als aktive Subjekte einer Mediennutzung wahrgenommen. Und so ist es ja auch. Ja, also man kann sich für oder gegen die, oder ne, Menschen entscheiden sich für oder gegen die Pornografienutzung. Sie tun es aus unterschiedlichen Motiven. Sie bewerten pornografische Inhalte unterschiedlich und so weiter. Ja, also es vervollständigt auf jeden Fall das Bild der Pornografienutzung, wenn man auch diese Ebene mit einbezieht in die Bewertung von Pornografie. Und das ist natürlich auch wichtig für ein Strafrecht, was empirisch fundiert ist und natürlich empirisch fundiert sein sollte. Letzter Punkt, der sozusagen die Ausgangspunkte markiert, die ich hatte, die Veränderung des Pornografischen durch die Digitalisierung. Hier hatte ich zunächst vor allen Dingen im Blick, dass Pornografie durch die Digitalisierung viel, viel leichter zugänglich geworden ist. Also es gibt viel, viel mehr Pornografien, weil sie sich viel leichter herstellen lässt. Sie lässt sich auch viel, viel leichter an die KonsumentInnen bringen. Es braucht nur einen Internetzugang und den Klick, ich bin 18 Jahre alt, yes, und schon ist man auf der Pornoplattform. Und das macht es natürlich auch für Minderjährige viel, viel einfacher, pornografische Inhalte zu nutzen. Ja, man muss nicht mehr die Videokassette irgendwo versteckt im Elternhaus finden und einen Fernseher und so weiter, wo man das ungestört nutzen kann. Es reicht ein mobiles Endgerät und ein verschlossener Raum. Und das tun Jugendliche auch, ja? Also sie nutzen Pornografie. Und ja, das war sozusagen der eine Aspekt, der mich interessiert hat, wie sich Pornografienutzung durch Jugendliche geändert hat und wie sich das eigentlich auf die rechtliche Bewertung auswirken sollte. Und ein weiterer Aspekt, der ist mir tatsächlich erst im Verlauf des Forschungsprojekts klar geworden, ist der, dass sich natürlich das auch auf die Erwachsenenpornografienutzung auswirkt. Das sind zum einen positive Aspekte, alternative Pornografien lassen sich auch leichter verbreiten und an die Nutzenden bringen. Das sind aber auch negative Aspekte. Pornografische oder sexualbezogene Inhalte lassen sich auch viel leichter missbrauchen. Stichwort bildbasierte sexualisierte Gewalt. Und als ich glaube 2017 ging das Projekt los, damit begonnen habe, hatte ich das wirklich nicht auf dem Radar, dieses Thema. Und das war eine Zeit, wo dieser Begriff bildbasierte sexualisierte Gewalt, also 2016 taucht er mal in einem Blogbeitrag von Erika Reckley und Claire McQuinn auf, wo dieser Begriff auch erst geprägt wurde. Also das ist ein Thema, was wirklich in den letzten Jahren eine große Bedeutung erlangt hat. Also nicht nur, weil es faktisch wohl sehr häufig auftritt, sondern auch, weil uns immer deutlicher wird, was für eine immense Rechtsverletzung das ist. Genau, also soweit sozusagen das Feld, was ich mir da vorgenommen habe, zu beackern. Und dann habe ich natürlich erstmal geschaut, ja, wie sieht es denn aus mit dem Pornografiestrafrecht? Was ist da eigentlich geregelt? Wie ist das gedacht? Welche Schutzzwecke werden da verfolgt? Das Pornografiestrafrecht ist in den Paragraphen 184 bis 184e des Strafgesetzbuches geregelt. Also Joachim Renzikowski hat es, glaube ich, mal als Regelungsungetüm bezeichnet oder Ungeheuer, weil das wirklich eine Vielzahl, also sehr, sehr lange Normen mit sehr vielen Tatalternativen, mit Unteralternativen zu diesen Tatalternativen sind, die sehr, sehr unübersichtlich sind. Und sie sind nicht nur deshalb unübersichtlich, weil das eben so viele Tatalternativen sind, sie sind auch deshalb unübersichtlich, weil damit ganz unterschiedliche Schutzzwecke verfolgt werden, was letztendlich auch eigentlich zu einer unsystematischen Regelung führt. Ich habe jetzt für den Vortrag das mal auf ja, vier Grundlinien der Regelung sozusagen heruntergebrochen. Es gibt Verbote des Zugänglichmachens an Minderjährige, vor allen Dingen in Paragraph 184. Die dienen dem Jugendschutz, also das ist sozusagen das Wording, was da gewöhnlich gebraucht wird, Jugendschutz. Außerdem gibt es das Verbot, Pornografie unaufgefordert an andere gelangen zu lassen. Das dient dem Konfrontationsschutz. Außerdem haben wir Verbote der Verbreitung und des Herstellens zur Verbreitung von Gewalt, Kinder- und Jugendpornografie. Das sind die sogenannten harten Pornografien im Sinne des Rechts, ne, ist zu unterscheiden von dem Hardcore-Begriff, der sonst in Bezug auf pornografische Inhalte gebraucht wird. Und hier gelten Verbote der Verbreitung und des Herstellens zur Verbreitung. Und das soll dem Schutz vor zukünftigem sexuellem Missbrauch beziehungsweise vor zukünftigen sexuellen Übergriffen dienen oder sexueller Gewalt dienen, die eben durch die Nachahmung solcher Inhalte stattfinden können. Außerdem soll verhindert werden die Befriedigung der Nachfrage nach solchen Inhalten, für die ja gegebenenfalls auch Kinder sexuell missbraucht werden oder sexuelle Übergriffe stattfinden. Das ist so ein bisschen irritierend, weil wenn man wirklich vor der Nachahmung schützen will, stellt sich ja die Frage, warum nur das Verbreiten untersagt ist. Das ist ja das Zugänglichmachen an einen unbestimmt großen Personenkreis, aber die Gefahr der Nachahmung besteht natürlich auch, wenn ich es an eine einzelne Person weitergebe. Im Bereich der realen und wirklichkeitsnahen Kinder- und Jugendpornografie, das sind Pornografien, die ein tatsächliches Geschehen wiedergeben oder ein tatsächliches Geschehen so wiedergeben, dass es real wirkt. In diesem Bereich haben wir noch viel weitergehende rechtliche Verbote. Hier haben wir umfassende Herstellungs-, Besitz- und Abrufverbote. Also das ist sozusagen reale Kinder- und Jugendpornografie beziehungsweise reale und wirklichkeitsnahe Kinder- und Jugendpornografie. Das ist der Bereich, wo wir wirklich absolute Pornografieverbote haben. Sonst nicht. Und hier wird interessanterweise auch auf den, also bezüglich der Schutzzwecke, auch auf den Schutz vor zukünftigem sexuellen Missbrauch durch Nachahmung und zukünftigen sexuellen Missbrauch, um die Nachfrage nach solchen Pornografien zu befriedigen, Bezug genommen. Das ist so das gängige, ja, die gängige Argumentation in diesem Bereich. Häufig wird noch nebenbei erwähnt, dass es natürlich auch um den Darstellerschutz geht, ne, wobei Darstellerschutz ein schwieriger Begriff ist in dem Zusammenhang, also um den Schutz der wiedergegebenen Kinder und Jugendlichen. Und es gibt nur einige wenige Stimmen im Schrifttum, die sagen, Moment mal, es geht doch hier vor allen Dingen um den Schutz der wiedergegebenen Personen. Und daran sieht man schon zwei Probleme mit den Pornografiedelikten. Zum einen, es ist ein Pornografiestrafrecht, das sich vor allen Dingen auf den Schutz vor der Wahrnehmung von pornografischen Inhalten fokussiert. Minderjährige dürfen sie nicht wahrnehmen, weil es desorientierend wirken kann. Stichwort Jugendschutz. Erwachsene sollen sie unter bestimmten Umständen nicht wahrnehmen, wenn es also Gewalt, Kinder- und Jugendpornografie ist. Also Schutz vor der Wahrnehmung von Pornografie und den Gefahren, die eben aus der Wahrnehmung resultieren, beziehungsweise aus dem Konsum. Und das ist etwas, was noch ganz in der Tradition des Sittlichkeitsschutzes steht. Das Sexualstrafrecht war ja bis 1974, bis zum Inkrafttreten des 4. Strafrechtsreformgesetzes, ein Sittlichkeitsstrafrecht. Kernbegriff war der Begriff der unzüchtigen Handlung. Konkret bezogen auf sexualbezogene Inhalte, der Begriff der unzüchtigen Frist. Und der war eben definiert dadurch, dass er eben gegen die allgemeinen Sitten den Anstand in Bezug auf das Geschlechtliche verstößt. Und hier war es sozusagen ein Anliegen des Gesetzgebers, die allgemeinen Sitten in Bezug auf das Sexuelle dadurch zu schützen, dass man pornografische Inhalte eben nicht zu Gesicht bekommt oder dass sozusagen der Gebrauch dieser Inhalte sehr stark eingeschränkt wird. Es ging also nicht oder ja, geht traditionell nicht um den Schutz der wiedergegebenen Person. Und was zweites fällt auf, der Begriff der sexuellen Selbstbestimmung taucht da nicht auf. Also wenn überhaupt, ist das ein Konzept, wo sexuelle Selbstbestimmung höchstens mittelbar geschützt wird, aber nicht unmittelbar. Na, also das ist ein Konzept, wo es scheinbar nur um den mittelbaren Schutz sexueller Selbstbestimmung geht. Und es gibt auch manchmal so Stimmen, die sagen, naja, ist schwierig, dass das im Sexualstrafrecht verortet ist, weil eigentlich geht es ja nur um den mittelbaren Schutz sexueller Selbstbestimmung. Und diese zwei Überlegungen kann man noch vertiefen, wenn man auf den strafrechtlichen Pornografiebegriff schaut. Der strafrechtliche Pornografiebegriff, da sind sozusagen vier Merkmale im Raum, die entweder einzeln oder in Kombination verwendet werden, um pornografische Inhalte zu definieren. Das ist zum einen, pornografisch soll ein Inhalt sein, wenn er vergröbernd, aufdringlich, übersteigert oder anreißerisch Sexualität darstellt. Zweitens, wenn er ausgerichtet ist auf die Auslösung eines sexuellen Reizes. Oder drittens, wenn er Sexualität so darstellt, dass sie aus dem Sinnzusammenhang anderen menschlichen Lebensäußerungen gelöst wird, und zwar so gelöst wird, dass die Menschen zu bloßen, auswechselbaren Objekten der Begierde degradiert werden. Und viertens, Ein Inhalt, der eindeutig die Grenzen des sittlichen Anstandes nach allgemeinen gesellschaftlichen Wertvorstellungen überschreitet. An diesem Begriff kann man als Rechtsbegriff, ja, also ich spreche jetzt nur zum Pornografiebegriff als Rechtsbegriff, an diesem Begriff kann man vielerlei kritisieren. Ein ganz wichtiger Einwand ist der Einwand der Unbestimmtheit, und zwar unbestimmt im Sinne eines Verstoßes gegen das Gebot gesetzlicher Bestimmtheit im Strafrecht, Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz. Und für mich wird das an einem Beispiel sehr deutlich, was aktuell auch eine große Bedeutung hat, die sogenannten Dickpics, also das unverlangte Zusenden von Penisbildern als Push-Nachricht aufs Handy zum Beispiel. Die werden in der Strafrechtspraxis häufig unter dem Begriff der Pornografie subsumiert. Dann kann man das nämlich bestrafen mit der Norm zum Konfrontationsschutz. Also wer unaufgefordert ein Dickpic an eine andere Person schickt, kann sich strafbar machen im Sinne des Pornografiestrafrechts. Vom Strafrechtsbedürfnis her kann man das durchaus einleuchtend finden. Allerdings leuchtet mir überhaupt nicht ein, dass ein Penisbild ein pornografischer Inhalt sein soll. Ja, er ist sicher sexualbezogen, aber es ist erstmal ein Bild von einem männlichen Genital. Das mag nackt sein, das mag erregiert sein, es mag vielleicht sogar ejakulieren, aber es ist ein Bild von einem männlichen Genital. Das macht es noch nicht zu einer vergröbernden Darstellung von Sexualität. Es muss auch nicht darauf ausgerichtet sein, einen sexuellen Reiz auszulösen. Das sind teilweise auch Machtdemonstrationen, ja, also andere Motive, die da eine Rolle spielen. Ja, also mit anderen Worten, Dickpics als solche sind problematisch, aber als eine Form sexueller Belästigung. Aber unter dem Pornografiebegriff fallen sie eigentlich nicht. Also hier scheint es mir schon so zu sein, dass hier der Pornografiebegriff ausgeweitet wird oder genommen wird, um ein Verhalten, was als strafwürdig betrachtet wird, tatsächlich auch zu bestrafen. Ein Problem, ich werde danach noch was dazu sagen, was man aus meiner Sicht anders rechtlich in den Griff bekommen müsste. Zweiter Punkt, diesem Begriff wird vorgeworfen, moralisierend zu sein. Sehr deutlich wird das sicher an dem vierten Merkmal, das eben darauf abstellt, dass die Grenzen des sittlichen Anstandes nach allgemeinen gesellschaftlichen Wertvorstellungen überschritten sein müssen. Das ist auch ein Merkmal der unzüchtigen Schrift gewesen, die dann sozusagen mit dem vierten Strafrechtsreformgesetz für den Pornografiebegriff übernommen worden ist. Na, also das ist ganz klar die Tradition des Sittlichkeitsschutzes, die wir hier sehen. Man kann diese Kritik aber auch an die Merkmale 1 und 2 richten. Ja, der Pornografiebegriff, der rechtliche Pornografiebegriff markiert ja sexualbezogene Inhalte negativ, also als etwas, was strafwürdig ist. Und da kann man natürlich fragen, na, Moment mal, warum ist es denn problematisch, wenn ein Inhalt auf die Auslösung eines sexuellen Reizes gerichtet ist? Das ist Sexualität. Ja? Oder warum ist es problematisch, dass eine Darstellung von Sexualität vergröbernd und aufdringlich ist? Das kann man auch als bloße Geschmacksfrage betrachten. Ja, also auch in die Richtung kann man überlegen, ob dieser Begriff moralisierend ist. Und über diese Einwände hinaus habe ich einen weiteren Einwand entwickelt, der meines Erachtens ja auf eine gewisse Weise noch viel tiefer geht. Und zwar sage ich, dass dieser Begriff nicht geeignet ist als Oberbegriff für all die sexualbezogenen Inhalte, die rechtlich problematisch sind. Denn was dieser Begriff nicht erfasst, ist die Rechte oder die Verletzung der Rechte der wiedergegebenen Person. Die tauchen bei diesen Begriffsmerkmalen nicht auf. Ja, diese Begriffsmerkmale beschreiben einen sexualbezogenen Inhalt näher, der, wenn diese Kriterien zutreffen, als pornografisch eingeordnet wird. Aber das ist eine Beschreibung sozusagen des Inhalts, wie er wahrgenommen werden kann. Um die Rechte der dargestellten Person oder um die Verletzung der Rechte der dargestellten Person geht es nicht. Hier steht nicht, dass bei einer unbefugten Wiedergabe Pornografie vorliegt oder bei einer unbefugten Herstellung des sexualbezogenen Inhalts. Ja, also diese Dimension reflektiert der Pornografiebegriff nicht. Und damit ist er aus meiner Sicht nicht geeignet, strafwürdige sexualbezogene Inhalte oder einen strafwürdigen Umgang mit sexualbezogenen Inhalten näher zu bezeichnen. Und das ist eben auch eine Stelle, an der wir noch sehen, ja, das Pornografiestrafrecht steht noch immer in der Tradition des Sittlichkeitsschutzes. Soweit ne, zu einer Kritik des geltenden Pornografiestrafrechts. Dann musste ich mich natürlich darüber vergewissern, was ist denn jetzt eigentlich sexuelle Selbstbestimmung? Eins meiner Ziele war es auch zu fragen, wie müsste denn ein Strafrecht in Bezug auf sexualbezogene Inhalte ausgerichtet sein, damit es wirklich sexuelle Selbstbestimmung gewährleistet? Und hier habe ich mir natürlich angeschaut, ja, wie ist es denn mit dem Recht auf sexuelle Selbstbestimmung in Bezug auf sexualbezogene Inhalte? Gewöhnlich wird das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung so definiert als das Recht zur freien Entscheidung über das Ob, wann, wie und mit wem einer sexuellen Handlung. Und diese sexuelle Handlung, ne, klar, man kann natürlich Pornografienutzung auch als sexuelle Handlung verstehen, aber gewöhnlich wird im Strafrecht unter einer sexuellen Handlung etwas verstanden, was einen unmittelbar körperlichen Bezug hat. Also wo eine Person durch eine andere körperlich berührt wird in sexuell bestimmter Weise. Diese, ja, selbstverständliche Grundannahme, die wird nicht immer expliziert, aber die legt den Begriff der sexuellen Handlung schon zugrunde. Und wenn sich das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung darin erschöpfen sollte, dann kann es wirklich nur mittelbar etwas mit Pornografie zu tun haben oder mit sexualbezogenen Inhalten. Ich selbst denke, dass diese Begriffsbestimmung einen ganz wichtigen Aspekt des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung erfasst, dass es aber notwendig ist, dieses Recht auf sexuelle Selbstbestimmung weiterzudenken. Und das liegt daran, dass sich sexuelle Selbstbestimmung ja nicht nur über körperliche Berührung, nicht nur über sexuell bestimmte körperliche Berührungen formt, sondern sexuelle Selbstbestimmung, sexuelle Subjektivität, sexuelle Selbstverständnisse formen sich ganz wesentlich durch Kommunikation. Kommunikation in zwischenmenschlichen Beziehungen und durch gesellschaftliche Positionszuweisungen. Und das ist etwas, was Catherine McKinnon durchaus auch auf den Punkt bringt. Also sie geht da noch so ein bisschen radikal weiter. Aber sie sagt ja, diese pornografischen Inhalte, die vermitteln Bilder von Sexualität, die eben auch das Selbstverständnis von Männern und Frauen prägen. Und sie vermitteln nicht nur sozusagen Bilder von solcher Sexualität, sondern über diese Vorstellung von Sexualität wird ganz wesentlich geprägt, wie wir uns als Männer und Frauen in dieser Gesellschaft verstehen. Wie wir als Subjekte, als Männer und Frauen in dieser Gesellschaft positioniert sind, eben auch ganz wesentlich durch sexualisierende Zuschreibungen. Und das können ganz unterschiedliche Kommunikationen sein, über die solche sexuellen Zuschreibungen oder Zuschreibungen von Subjektivität über Sexualität stattfinden. Aber ein Mittel dieser Kommunikation über und von Sexualität sind natürlich sexualbezogene Inhalte. Und wenn das stimmt, ja, also so eine These, die ich entwickelt habe, wenn das stimmt, dann haben sexualbezogene Inhalte unmittelbar etwas mit sexueller Selbstbestimmung zu tun und nicht nur mittelbar. Und um jetzt näher zu fassen, wie das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung durch den Umgang mit sexualbezogenen Inhalten gefährdet oder verletzt werden kann, habe ich geschaut, wie man das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung in Bezug auf sexualbezogene Inhalte konkretisieren kann. Und hier kommt erstmal als ganz wichtiger Punkt, es lässt sich konkretisieren als gleiches Recht, sexualbezogene Inhalte herzustellen und zu nutzen. Das ist durchaus ein Paradigmenwechsel in der rechtlichen Bewertung sexualbezogener Inhalte, weil es erstmal von der Freiheit her denkt und nicht von der Verletzung her. Und es sagt eben, ja, es kann Bestandteil von Sexualität sein, dass man sexualbezogene Inhalte nutzt, sei es zur Aufklärung, sei es zur sexuellen Erregung, sei es, um mit anderen über Sexualität oder sexuell zu kommunizieren. Und dieses Recht hat nicht nur sozusagen für den persönlichen, privaten Gebrauch von sexualbezogenen Inhalten Bedeutung, dieses Recht hat auch wirklich eine politische Dimension. Und diese politische Dimension wird deutlich an einem Zitat von dem Netzjournalisten Sebastian Meinig. Er ist Journalist bei Netzpolitik.org und er hat auf einem Republika-Vortrag, der auch schriftlich dokumentiert ist, einen Satz gesagt, der mich einerseits irritiert hat und den ich andererseits wirklich großartig finde. Und dieser Satz ist: Der anonyme Upload von Pornos ist eine kaum diskutierte Form von Teilhabe. Der anonyme Upload von Pornos ist eine kaum diskutierte Form von Teilhabe. Das irritiert, weil der anonyme Upload von Pornos ziemlich problematisch sein kann, nämlich dann, wenn die wiedergegebene Person nicht eingewilligt hat. Stichwort bildbasierte sexualisierte Gewalt. Und dieser Satz ist großartig, weil er darauf aufmerksam macht, dass dieses Recht, sexualbezogene Inhalte herzustellen und zu nutzen, wirklich eine politische Dimension hat. Sebastian Meinig erläutert das am Beispiel von Melissa. Dieses Beispiel hat sein Kollege, sein journalistischer Kollege Tarek Bakuni recherchiert. Melissa lebt in einem Teil Indonesiens, in dem die Scharia gilt. Sie postet Nacktfotos von sich auf der Plattform Repressed Gone Wild, weil sie den Extremisten ein großes Fuck you entgegenschleudern will. Sie möchte mit ihren Nacktbildern, ich zitiere, Frauen aus repressiven Systemen zeigen, dass es okay ist, stolz auf die eigene Sexualität zu sein. Ja, also hier wird deutlich, wie ein sexualbezogener Inhalt auch ein Mittel des Protestes, ein Mittel der Politik sein kann. Und wir müssen nicht nach Indonesien schauen, um diese politische Dimension dieses Rechts zu sehen. Die sexpositive Bewegung hat gezeigt, ne, was das in westlichen Industrienationen heißt, Bilder von Sexualität zu schaffen, die eben gerade nicht den heteronormativen Geschlechterstereotypen entsprechen. Das gilt für Männer, für Frauen, das gilt aber auch für Intersexualitäten, für gleichgeschlechtliche Sexualitäten, für Transsexualitäten und so weiter. Genau, und hier wird auch deutlich, warum ich nicht einfach nur schreibe, Recht, sexualbezogene Inhalte herzustellen und zu nutzen, sondern warum ich von einem gleichen Recht spreche. All diese Rechte sind im Zusammenhang mit einem Recht auf Nichtdiskriminierung zu denken. Ja, sexualbezogene Inhalte sind ein Mittel, um Geschlecht eben auch zu formen, herzustellen, zu konstruieren. Und deswegen ist hier auch das Recht auf Nichtdiskriminierung immer besonders wichtig. Soweit zu diesem Recht von der Freiheit her gedacht. Wenn ich aufs Strafrecht schaue oder mir überlege, wie müsste ein Strafrecht ausgestaltet sein, um vor den Gefährdungen und Verletzungen des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung zu schützen, dann muss ich natürlich auch schauen, wie kann das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung durch den Umgang mit sexualbezogenen Inhalten gefährdet oder verletzt werden. Und da werden die nächsten vier Dimensionen des Rechts relevant. Und zwar haben wir das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung beziehungsweise das Recht auf Wachsen in die sexuelle Selbstbestimmung Minderjähriger als ein Recht auf Schutz vor sexuellen Übergriffen und sexuellem Missbrauch. Außerdem haben wir das Recht, nicht unzumutbar mit Sexualität konfrontiert zu werden. Wir haben die Verfügungsbefugnis über Inhalte, die eine Person selbst sexualbezogen wiedergeben. Das ist sozusagen eine Ausformung des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung in Verbindung mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das bedeutet, dass jede Person selbst darüber entscheiden können muss, ob und welche sexualbezogenen Inhalte es von ihr gibt und wie diese genutzt werden. Also wer die besitzt, wer die gebraucht, wer die Dritten zugänglich macht, wer sie veröffentlicht. Und dieses Recht ist besonders wichtig, weil es um ein besonders sensibles Datum geht. Es geht um ein sexuelles Datum und es ist auch ein Datum, das eben benutzt werden kann, um marginalisierte Gruppen zu verletzen. Genau, und als letztes das Recht, nicht im Zusammenhang mit sexuellen Handlungen ausgebeutet zu werden. Das betrifft das Erbringen sexueller Dienstleistungen bei der Herstellung sexuell expliziter Inhalte insbesondere und die Frage, welche Form von Ausbeutung gibt es da und müsste das Recht nicht auch davor schützen. Auf der nächsten Folie habe ich jetzt diese vier Konkretisierungen des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung nochmal im Überblick und möchte zeigen, wie die eben auf eine spezifische Weise durch den Umgang mit sexualbezogenen Inhalten verletzt werden können. Und weil das spezifische Verletzungsweisen des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung sind, liegt es auch nahe, hier vier unterschiedliche Regelungsbereiche zu schaffen. Ja? Also das ist sozusagen eine Idee, dass das Pornografiestrafrecht aufgelöst werden muss und dass man hier vier eigenständige Regelungsbereiche schaffen sollte, die, weil es um das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung geht, innerhalb des Sexualstrafrechts verankert sein sollen. Der erste Regelungsbereich ist der traditionell auch sozusagen zum Pornografiestrafrecht gehört. Der Schutz des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung und des Rechts auf Wachsen in die sexuelle Selbstbestimmung Minderjähriger als Schutz vor Einflüssen sexuell expliziter Inhalte. Das ist zum einen das, was herkömmlich als Jugendschutz bezeichnet wird, dass also Minderjährige vor desorientierenden Wirkungen sexuell expliziter Inhalte geschützt werden sollen, dass sie diese eben nicht wahrnehmen sollen. Und das betrifft auch die Verbote, die wir herkömmlich als Verbote von Gewalt, Kinder- und Jugendpornografie kennen, als Schutz eben vor der Nachahmung solcher Inhalte, weil das eben hervorgerufen werden kann, durch die Nutzung solcher Inhalte. Hier spielt diese ganze empirische Forschung zur Wirkung und Nutzung von Pornografie eine Rolle als empirische Basis für eine gesetzgeberische Entscheidung, ob ein Verhalten unter Strafe gestellt werden soll oder nicht. Und bei Jugendlichen zum Beispiel ist da näher zu fragen, habe ich in der Arbeit näher ausgeführt, Jugendliche haben ein Recht auf Wachsen in die sexuelle Selbstbestimmung. Das ist auch ein Recht auf Schutz vor Gefahren. Das ist aber auch ein Recht, was sexuelle Entwicklung gewährleistet. Ja, Sexualität ist eine Entwicklungsaufgabe von Jugendlichen, die sich ihnen stellt, mit der sie sich auch auseinandersetzen, mit der sie sich beschäftigen. Und von daher muss man einfach auch nochmal neu gucken, vor welchen sexuell expliziten Inhalten genau müssen denn Jugendliche geschützt werden. Meine These ist, sie müssen vor allen Dingen vor Inhalten geschützt werden, die sexuelle Übergriffe, sexuellen Missbrauch zeigen und die in Bezug auf grundlegende Wertvorstellungen zu Sexualität problematisch sind, weil sie eben gleiche sexuelle Subjektivität in Frage stellen. Aber ne, muss man natürlich auch diskutieren. Soweit zu diesem Regelungsbereich, der gewissermaßen ne, der klassische Regelungsbereich des Pornografiestrafrechts ist, auch im Sinne eines Wahrnehmungsschutzes. Dann ein weiterer Regelungsbereich, das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung bzw. das Recht auf Wachsen in die sexuelle Selbstbestimmung, insoweit es vor der ungewollten oder unzumutbaren Konfrontation mit sexualbezogenen Inhalten schützt. Und hier sprechen wir eigentlich über sexuelle Belästigung. Und sexuelle Belästigung kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Sie kann mittels Inhalten erfolgen, zum Beispiel über Dickpics oder über das Zusenden von sexuell expliziten Filmen, die tatsächlich auch pornografisch sein können. Sie kann aber auch erfolgen mittels körperlicher Berührung, mittels verbaler Äußerungen, mittels des Vorführens von sexuellen Handlungen oder des Vorzeigens von Genitalien. Ja, das Entscheidende bei der sexuellen Belästigung ist, dass Sexualität unzumutbar aufgedrängt wird, aber nicht, dass dieses Aufdrängen mittels eines Inhalts erfolgt. Ja, deswegen ist es eigentlich, gehört es eigentlich nicht ins Pornografiestrafrecht, sondern hier müssen wir darüber nachdenken, wie wir sexuelle Belästigung strafrechtlich angemessen regeln und wo die Grenze für die Strafwürdigkeit ist. Also ich denke, das ist die wichtigste Debatte in diesem Bereich, die wir führen müssen. Dann komme ich jetzt zu zwei Bereichen, die bisher ja doch einigermaßen unterbelichtet oder gar nicht berücksichtigt sind im Pornografiestrafrecht. Der eine Bereich betrifft den Schutz der Verfügungsbefugnis über Inhalte, die eine Person selbst sexualbezogen wiedergeben. Da haben wir im Bereich der Kinder und Jugendlichen sehr, sehr starken strafrechtlichen Schutz, weil ja diese absoluten Pornografieverbote in Bezug auf reale und wirklichkeitsnahe Kinder- und Jugendpornografie gelten. Im Bereich der Erwachsenen haben wir hier einen ganz marginalen Schutz. Also da gibt es einige Fälle, die fallen unter die Gewaltpornografie, also ne, wenn es reale Gewaltpornografie ist, aber auch nur, wenn Sexualität im Zusammenhang mit Gewalttätigkeiten gezeigt wird. Also die Wiedergabe eines sexuellen Übergriffs genügt nicht für den Gewaltpornografie-Paragraph. Und hier wird nur vor dem Verbreiten und dem Herstellen zum Zwecke der Verbreitung geschützt. Es wird nicht generell vor dem Herstellen geschützt, nicht vor dem Gebrauch, nicht vor dem Zugänglichmachen an einzelne Dritte. Hier können teilweise andere Normen greifen, zum Beispiel der Paragraph 184k oder in diesem Bereich bildbasierte sexualisierte Gewalt. Generell können andere Normen greifen, Paragraph 184k, Schutz des intimen Bereiches vor Bildaufnahmen, Upskirting, Downclosing. Für diesen Ausschnitt bildbasierte sexualisierte Gewalt haben wir einen guten strafrechtlichen Schutz. Außerdem kann greifen § 201a Strafgesetzbuch, der Schutz des höchstpersönlichen Lebensbereichs vor Bildaufnahmen. Da sind aber viele einschränkende Voraussetzungen drin. Zum Beispiel muss sich die Person, die da wiedergegeben wird, in einem gegen Einblicke geschützten Raum befinden. Wenn sie sich in der Öffentlichkeit befindet und sexuelle Gewalt erfährt oder einen sexuellen Übergriff erfährt, dann wird es vom § 201a nur erfasst, wenn ihre Hilflosigkeit zur Schau gestellt wird. Und im Bereich von Deepfakes, also von Inhalten, wo mittels künstlicher Intelligenz eine reale Person oder das Bild einer realen Person in eine sexuelle Szene montiert wird, in diesem Bereich gelten die Paragraphen 184k und § 201a gar nicht, weil sie sich nur auf Originalaufnahmen beziehen und nicht auf die Manipulation von Originalaufnahmen. Also hier haben wir sozusagen die größten Schutzlücken. Was greifen kann, ist § 33 Kunsturhebergesetz, also der allgemeine Bildnisschutz. Aber auch hier wird nur vor dem Öffentlichen zur Schaustellen geschützt und es geht nur um das Recht am eigenen Bild. Also ne, von der Unrechtsdimension her wird nicht die Verletzung des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung mitreflektiert, was sich unter anderem in der Strafdrohung auch ausdrückt. Genau, und als letzten Regelungsbereich geht es um den Schutz vor Ausbeutung im Zusammenhang mit dem Erbringen sexueller Dienstleistungen bei der Herstellung sexualbezogener Inhalte. Das ist ein Bereich, den hatte ich selber erst relativ spät auf dem Schirm, weil der relativ wenig thematisiert wird. Also ne, die Pornobewegung hat wohl auch die Produktionsbedingungen problematisiert. Da hat sich dann am Ende auch wohl einiges getan innerhalb der Pornoindustrie, um zum Beispiel Konsens abzusichern bei der Herstellung von sexuell expliziten Inhalten. Allerdings im rechtlichen Zusammenhang ist der Ausbeutungsschutz eigentlich immer nur im Zusammenhang mit Prostitution und Sexarbeit in diesem Sinne aber nicht im Zusammenhang mit dem Herstellen sexualbezogener Inhalte diskutiert worden. Also hier bedarf es noch ganz viel Diskussion. Und es ist auch zu vermuten, dass, ja, hier brauchen wir nicht nur noch viel Diskussion, hier braucht man, glaube ich, auch jede Menge empirische Forschung, weil wir sehr, sehr wenig wissen über die Ausbeutung im Bereich Herstellung sexualbezogener Inhalte. Ich habe einen Film gesehen, Pornocracy von Ovidier. Das ist ein ehemaliger Pornostar. Den Film hat sie 2012 veröffentlicht. Ein Pornostar der Pornoindustrie, die irgendwie in den Nullerjahren feststellt, Moment mal, von mir tauchen Bilder schwarz im Netz auf, die ich nicht autorisiert habe. Also das sind Bilder von mir und die hat irgendjemand schwarz ins Netz gestellt. Wer verdient damit Geld, obwohl ich das autorisieren müsste? Ja? Also sie war ganz irritiert darüber und hat dann angefangen zu recherchieren. Und diese Recherche wird in diesem Film nachvollzogen. Und sie sagt dort den bemerkenswerten Satz, dass den Pornoplattformen etwas gelungen ist, was den feministischen Bewegungen gegen Pornografie nicht gelungen ist, nämlich die Pornoindustrie platt zu machen. Es braucht eben Digitalisierung, nur noch eine Digitalkamera, einen Menschen, der sie bedient oder auf den Selbstaufnahmemodus stellt und einen Menschen, der vor dieser Kamera performt. Und man muss es nur noch ins Internet laden. Also es ist ganz, ganz einfach geworden. Man braucht diese Pornoindustrie nicht mehr, um sexuell explizite Inhalte herzustellen und um damit Geld zu verdienen. Und das ermöglicht natürlich auch neue Formen der Ausbeutung. In diesem Film hat sich da für mich einiges angedeutet. Ich habe dann auch mal ein bisschen recherchiert dazu. Also wirklich empirische Forschung scheint es dazu noch nicht zu geben. Also hier müsste man wirklich auch erstmal schauen, wie sieht denn da die Lage aus? Und wenn man es dann auch rechtlich reguliert, im besten Falle natürlich auf einer gewissen empirischen Basis, dann ist es eine Sache, die eigentlich auch nicht ins Pornografiestrafrecht gehört, weil es geht ja um die Rechte der Personen, die bei der Herstellung sexualbezogener Inhalte als Darstellende beteiligt sind. Und es geht auch um deren ökonomische Rechte, Stichwort Schutz vor Ausbeutung. Und da stellen sich viele Fragen, die sich genauso im Bereich der Regulierung Sexarbeit, Prostitution stellen. Also eigentlich müsste man das viel mehr zusammendenken. Ja, ich hoffe, was jetzt deutlich geworden ist, ist, dass das Strafrecht in Bezug auf sexualbezogene Inhalte neu systematisiert werden müsste. Und zwar anhand dieser Frage, wie das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung durch den Umgang mit sexualbezogenen Inhalten spezifisch verletzt oder gefährdet wird. Aber als aufmerksame Zuhörende haben Sie vermutlich auch gemerkt, dass es für diese Regulierung den Pornografiebegriff überhaupt nicht mehr braucht. Ja, also in diesem Bereich traditionelles Pornografiestrafrecht, Schutz vor Einflüssen sexuell expliziter Inhalte, da könnte man ihn vielleicht noch gebrauchen, aber da kann man auch neutraler von sexuell expliziten Inhalten sprechen und die dann je nach Schutzzweck konkretisieren. Also sexuell explizite Inhalte, die Sexualität mit Kindern zeigen zum Beispiel und so weiter. Oder auch eine nähere Umschreibung für sexuell explizite Inhalte, die desorientierend auf Jugendliche wirken können. Na, also hier könnte man das Strafrecht viel präziser und schutzzweckbezogener definieren. Im Bereich sexuelle Belästigung brauchen wir den Bezug auf Inhalte gar nicht. Sexuelle Belästigung durch einen sexuell expliziten Inhalt ist ein Beispielfall von sexueller Belästigung. Aber das betrifft nicht den Unrechtskern, das unzumutbare Aufdrängen von Sexualität. Dann im Bereich Verfügungsbefugnisse über Inhalte, die eine Person selbst sexualbezogen wiedergeben. Ich denke, hier sollte man vom Pornografiebegriff wirklich ganz die Finger lassen, einfach weil der Pornografiebegriff die Verletzung, also diese wirklich schwerwiegende Verletzung der Rechte der wiedergegebenen Person überhaupt nicht reflektiert. Das ist irreführend, dafür den Pornografiebegriff zu verwenden. Also hier sollte man wirklich von unbefugten Bildaufnahmen und so weiter sprechen. Genau, und das würde auch heißen, dass man die Regelungen zu realer und wirklichkeitsnaher Kinder- und Jugendpornografie aus dem Pornografiestrafrecht herauslöst und eben in einen Regelungskomplex bringt, der eben auch die Erwachsenen mit erfasst. Und auch im letzten Bereich ist deutlich geworden, hier brauchen wir den Pornografiebegriff nicht. Auch hier geht es um die Rechte der Personen, die Darstellende sind bei der Herstellung sexuell expliziter Inhalte. Und hier muss man eben in den Dimensionen von sexuellen Dienstleistungen, Sexarbeit, Ausbeutung, Prostitution denken. Okay, ich könnte jetzt natürlich noch viel, viel länger reden, aber ich glaube, das war jetzt schon relativ viel Inhalt und Stoff. Ganz vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich rufe mal noch die Folie auf mit den Veröffentlichungen, die jetzt aus dem Projekt schon erwachsen sind, also wo Sie gerne nachlesen können. Vielen Dank.
Das war Anja Schmidt mit ihrem Vortrag Pornografie zwischen Tabu und sexueller Selbstbestimmung. Sie hat den Vortrag am 15. Februar 2024 an der Uni Bremen gehalten und zwar im Rahmen der Tagung Juristinnen an Hochschulen – Geschlechterrecht in Forschung und Lehre. Ich bin Nina Bus-Bartels und sage Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.